Wasser. Überall Wasser. Und ich rede nicht von den Überschwemmungsgebieten in Tschechien oder Polen gerade. Ich rede von meinem Badezimmer. Es ist überall Wasser auf dem Boden. Die Tür von der Innenseite von oben bis unten. Die Fenster sind komplett nass von innen. Wasser ist auf der Heizung, in der Heizung, hinter der Heizung, unter der Toilette, im Waschbeckenschrank, im Waschbeckenschrank. Gar nicht zu reden von den Handtüchern, die offen im Badezimmer rumliegen. Alles ist nass. Das Einzige, was noch trocken ist, sind meine beiden nackten Kinder, die in der Badewanne sitzen und mich so ein bisschen schuldbewusst angucken, die eigentlich nur schnell duschen sollten. Und dieser Moment war einer der Höhepunkte meiner Vaterschaft von vor 2 Wochen. Ich habe nicht rumgebrüllt. Ich habe nur meine Stirn gegen den Türbalken gelehnt, die war dann auch nass, und habe mir gedacht, echt jetzt, das kann doch nicht wahr sein, und habe danach das Bad geputzt. Ich habe gemerkt, dieses Jahresmotto, echt jetzt, scheint wie für mich als Familienvater gemacht. Mir sind so unendlich viele Geschichten eingefallen, von uns als Familie, wo ich genau diese Gedanken hatte. Sei das der 7. Becher, der beim Essen umkippt, das scheint so ein Ding von Familie Kemper zu sein. Bei anderen Familien habe ich das noch nicht so erlebt, also es fällt dauernd, kippt ein Becher um. Darum trinken wir nur noch Wasser beim Essen. Seien das die Haferflocken, die in der ganzen Küche verteilt sind, oder ich habe ein extrem kreatives Kind, das es schafft, mit seiner Kreativität immer neue Dinge zu basteln und sein Zimmer innerhalb von 5 Minuten so zu verwüsten, als hätte eine Atombombe eingeschlagen. Echt jetzt? Es ist wirklich übel. Diese 2 Worte sollen uns jetzt 1 Jahr begleiten. Echt jetzt? Da liegt so viel drin. In diesen Worten kann man so viel ausdrücken. Man kann sie bestätigend sagen. Echt jetzt? Man kann sie zweifelnd sagen. Echt jetzt? Man kann sie verzweifelt sagen. Echt jetzt? Man kann auch das Zeitliche betonen. Echt jetzt. Und darum ist das Untertitel unseres Jahresmottos auch Glaube in allen Dimensionen. Wir wollen uns vor allem in unseren Gottesdiensten, aber auch darüber hinaus, nicht zufrieden geben mit unseren Lieblingsthemen. Wir wollen Glaube entdecken in allen Facetten, in allen Dimensionen, in allem, was dazugehört. Und darum haben wir uns dieses Jahresmotto gewählt. Nächste Woche legen wir los mit unserer ersten Predigtreihe und wollen direkt einige heiße Eisen anpacken. Das ist auch das Thema der Predigtreihe. In 4 Predigten möchten wir uns angucken, was die Bibel noch zu sagen hat, wie das mit Mann und Frau und Geschlechteridentität so ist. Wir gucken uns an, was mit Geld und mit Engeln und Dämonen es auf sich hat. Also, da ist einiges an Sprengstoff drin und ich freue mich drauf, das mit euch zu entdecken. Aber heute soll es so eine Einführung geben. Ich möchte euch so ein kleines Panorama geben, was euch dieses Jahr erwartet. Darum hört ihr heute 3 Predigten in einer. Keine Angst, ich brauche keine 1,5 Stunden. 3 Impulse, die verschiedene Facetten dieses Themas beleuchten sollen. Und bevor ich damit einsteige, möchte ich jetzt noch ganz herzlich unsere Geschwister in Burg Bernheim begrüßen. Die haben heute ihren ersten richtigen Gottesdienst als Christusgemeinde Burg Bernheim. Letzte Woche war der Auftakt mit Live-Predigt und heute wird diese Predigt hier zu euch übertragen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir mit euch feiern dürfen. Und ich würde sagen, es gibt mal einen ganz herzlichen Applaus hier aus Diesbeck. Ich hoffe, ihr hört das. Schön, dass wir jetzt zusammengehören. Und mit dieser Fusion mit Burg Bernheim gibt es noch eine kleine Veränderung. Unsere Bibeltexte, die ihr immer hier vorne lest, werden zukünftig 2-sprachig erscheinen. Auf Deutsch und auf Russisch. Denn in Burg Bernheim sind einige russische Geschwister, die gerade dabei sind, Deutsch zu lernen. Und denen wollen wir es ermöglichen, den Bibeltext in ihrer Muttersprache mitlesen zu können. Das dürfte euch nicht weiter stören. Blendet es einfach aus, freut euch an den komischen Zeichen oder frischt euer Russisch noch mal ein bisschen auf. So, aber jetzt geht's los. Echt jetzt, Glauben in heute 3 Dimensionen. Das erste ist das Thema Masken. Jeder Mensch trägt Masken in seinem Leben. Das ist völlig normal und das ist auch gut so. Ich verhalte mich je nach Kontext, in dem ich mich bewege, unterschiedlich. Das hat nichts mit Schauspielerei zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass ich mich verstellen würde, sondern das ist ein Zeichen von sozialer Kompetenz. Ich weiß, hoffe ich, in welchem Kontext ich mich wie verhalten kann und welche Seiten meiner Persönlichkeit ich nicht nach außen kehre und setze sozusagen Masken auf. Hier im Seniorenkreis gebe ich mich anders, als wenn ich mit meinem besten Freund in der Kneipe sitze. Wenn ich mit meinen Kindern im Schwimmbad bin, bin ich anders als auf einer Beerdigung. Und das ist völlig normal. Problematisch wird es dann, wenn ich Masken aufsetze, die mich verstellen, die mich zu etwas anderem machen, als ich bin, die verhindern, dass ich echt werde. Und unter Christen gibt es da, glaube ich, zwei große Möglichkeiten. Entweder ich versuche, frommer zu erscheinen, als ich bin, oder weltlicher. Also entweder setze ich die Masken auf, ich kann beide Richtungen kippen. Ich mache es an Beispielen. Du kommst in den Gottesdienst, bist gut angezogen, bist nüchtern, setzt dich hin beim Lobpreis oder stehst auf, je nachdem, du weißt, was sich gehört. Du weißt, wann du richtig zu nicken hast, wann du die Hände falten, die Augen schließen musst. Du verhältst dich einfach, wie sich ein Christ zu verhalten hat. Dasselbe im Teamkreis, auch da funktioniert es ganz gut, da weißt du, was sozial erwünscht ist und was nicht. Im Hauskreis Mittwochabend, wenn du bist, funktioniert das auch wunderbar. Du weißt, welche Gebetsanliegen du weitergeben kannst, was du von dir erzählst. Aber wenn du dann mit deinen Kumpels unterwegs bist, wenn du dann auf Arbeit bist, mit den Nachbarn, dann sagt die Zunge auf einmal Dinge, die sie nicht sagen sollte. Dann denkt dein Kopf Dinge, die er nicht denken sollte. Dann tut deine Hand Dinge, die sie nicht tun sollte. Und es passt irgendwie gar nicht mit dem zusammen, was du hier in der Gemeinde tust. Oder aber in die andere Richtung. Du lebst im Alltag dein Leben mit Jesus so gut du halt kannst. Schläfst regelmäßig abends beim Beten ein. Die stille Zeit, ja, regelmäßig, unregelmäßig. Vielleicht hast du auch mal über Monate hinweg die Bibel nicht mehr in die Hand genommen. Deine Beziehung zu Jesus ist stabil. Du kannst jetzt nicht sagen, dass die alle Bereiche deines Lebens durchdringt, aber ja, bemühst dich schon irgendwie. Und wenn es passt, dann sagst du auch, dass du Christ bist. Aber wenn du in die Gemeinde kommst, dann haben wir es auf einmal mit Mr. oder Mrs. Superchrist zu tun. Dann bist du der, der immer betet, der immer Bibel liest, natürlich, der in seinem Leben immer Jesus nachfolgt, der ganz laut betet, ganz vollmächtig betet. Und eine ganz glatte Fassade aufbaut, bei dem alles funktioniert, bei dem alles wuppt. Aber irgendwie passt es nicht mit dem, was in deinem Alltag so los ist. Und ich glaube, dass beide Sachen richtig traurig sind. Ich glaube, beide Sachen sind richtig gefährlich, weil sie verhindern, dass du so bist, wie du sein solltest. Ich glaube, sie verhindern, dass du mit Jesus Dinge erlebst, die er für dich bereithält. Die verhindern, dass du Dinge für und mit ihm tun kannst, die er so gerne mit dir getan haben möchte, weil du dich versteckst und damit deine eigentliche Berufung irgendwie vergisst. Jesus will Jünger haben, die echt sind. Jesus will Jünger mit Ecken und Kanten und auch mal mit Macken haben. Das ist völlig okay, damit kommt er gut zurecht, weil er dann sie gebrauchen kann, weil er sie dann verändern kann. Aber wenn alles an deiner Maske abperlt, dann funktioniert das nicht. Ich habe euch die schönste Demaskierungsgeschichte der Bibel mitgebracht. Und die Hauptperson ist neben Jesus einer meiner Lieblingscharaktere. Das ist Petrus. Und die Geschichte, die ich euch jetzt vorlese, spielt nach der Auferstehung, als der auferstandene Jesus den Jüngern am See Tiberias begegnet. Ich lese euch Johannes 21, die Verse 15 bis 17 vor. Nachdem sie an diesem Morgen miteinander gegessen hatten, fragte Jesus Simon: Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Ja, Herr, antwortete ihm Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sorge für meine Lämmer, sagte Jesus. Jesus wiederholte seine Frage: Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe, antwortete Petrus noch einmal. Da sagte Jesus zu ihm: Dann hüte meine Schafe. Und ein drittes Mal fragte Jesus: Simon, Sohn von Johannes, hast du mich wirklich lieb? Jetzt wurde Petrus traurig, weil Jesus ihm nun zum dritten Mal diese Frage stellte. Deshalb antwortete er: Herr, du weißt alles. Du weißt doch auch, wie sehr ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus, dann sorge für meine Schafe. Petrus, das Großmaul. Petrus, der Last Action Hero unter den Jüngern. Petrus, der Versager und Verleugner. Und hier erleben wir ihn so ganz anders. Hier wird dieser harte, dieser laute Kerl ganz weich, ganz leise. Er zeigt Emotionen, er zeigt Gefühle. Er wird ganz sanft und ehrlich. Es gibt zwei Momente bei Petrus, die ich total liebe. Das eine ist vor der Kreuzigung, da guckt Jesus Petrus an, vor seiner Verurteilung. Und Petrus geht weg und weint bitterlich. Und der zweite ist hier, wo Jesus ihn dreimal fragen muss. Und dann merkt Petrus, worum es wirklich geht. Und diese Traurigkeit ist so eine Stärke. In dem Moment, wo Petrus seine Maske fallen lässt, wo er nicht mehr der Harte, der Taffe, der Coole, der starke Leiter sein muss, sondern einfach vor Jesus stehen kann. Als der, der er ist. Als Versager, als der, der es nicht gepackt hat, der es nicht aus eigener Kraft schafft. In dem Moment begegnet ihm Jesus und lässt ihn nicht fallen, sondern baut seine Kirche auf ihn. Auf diesen schwachen, sanften Menschen, der da ehrlich wird, der da seine Maske abnimmt, der echt jetzt sich ganz Jesus zur Verfügung stellt, auf den baut er seine Gemeinde. Wer bist du hinter deiner Maske? Ich habe manchmal das Gefühl, wir müssen Masken aufsetzen, weil wir das Gefühl haben, Gott kann uns nur verwenden, wenn wir in ein bestimmtes Bild reinpassen. Wenn wir so oder so sind oder meistens, wenn wir so oder so nicht sind. Nur dann kann Gott uns annehmen, nur dann kann Gott uns gebrauchen. Aber das ist ein Riesenfehler, denn Gott braucht keine Superhelden. Merk dir diesen Satz. Gott braucht keine Superhelden. Und ich kann das biblisch belegen. Ich habe euch mal ein paar Personen, Glaubenshelden, Vorbilder mitgebracht, die wir in der Bibel finden. Noah war ein Säufer. Mose hat gestottert. Jakob war ein Lügner. Gideon war total ängstlich. Rahab, eine Vorfahrin von Jesus, war eine Hure. David war ein Mörder und ein Ehebrecher. Elia war selbstmordgefährdet. Jona lief vor Gott weg. Die Jünger schliefen beim Beten ein. Maria Magdalena war besessen. Die samaritische Frau war geschieden und das mehrfach. Paulus und Timotheus waren chronisch krank. Und Lazarus war sogar tot. Und trotzdem hat Jesus mit diesen Leuten sein Reich gebaut. Trotzdem hat Jesus mit diesen Menschen die Welt verändert. Trotzdem hat Jesus mit diesen Menschen dafür gesorgt, dass sein Reich sich ausbreitet. Und jetzt erzähl mir nochmal, dass Gott mit dir nichts vorhaben könnte, weil du nicht perfekt bist. Gott braucht keine Superhelden. Gott braucht Menschen, die den Mut haben, ihre Maske abzunehmen, ehrlich zu werden vor Jesus, ihre Fehler, ihre Macken und Kanten einzugestehen. Ja, sich verändern zu lassen. Wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind, aber wir dürfen zu Jesus so kommen und dürfen uns von ihm so gebrauchen lassen. Und ich wünsche mir das für die Christusgemeinde. Ich wünsche mir das, dass wir das im nächsten Jahr entdecken. Dass wir nicht nur von Versöhnung reden, sondern dass wir versöhnt leben. Dass wir nicht nur von Vergebung predigen, sondern Vergebung erfahren in unseren Beziehungen und zu Gott. Dass wir echt jetzt werden. Das Zweite habe ich überschrieben mit echt jetzt. Ich will es glauben. Und dafür möchte ich euch erstmal zu Beginn einen Bibeltext vorlesen. Ich vermute, die meisten von euch haben den schon mal gehört. Ich lese aus Markus 8, die Verse 22 bis 25. Als sie nach Bethsaida kamen, brachten die Leute einen Blinden zu Jesus. Sie baten ihn, den Mann zu berühren und ihn so zu heilen. Jesus nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Dorf hinaus. Dann strich er etwas Speichel auf seine Augen, legte ihm die Hände auf und fragte, kannst du etwas sehen? Der Mann blickte auf. Ja, sagte er, ich sehe Menschen umherlaufen, aber ich kann sie nicht klar erkennen. Es könnten genauso gut Bäume sein. Da legte Jesus ihm noch einmal die Hände auf. Jetzt sah der Mann deutlich, er war geheilt und konnte alles genau erkennen. Eine ganz klassische Heilungsgeschichte. Zwei ganz spannende Sachen drin, so das mit dem Speichel auf die Augen und warum das nicht aufs erste Mal klappt, das könnte man sich nochmal genauer angucken. Aber ansonsten würde ich sagen, ein typischer Jesus, oder? Kranker kommt, Jesus heilt, Kranker gesund. Wenn ich jetzt hier mal eine Umfrage machen würde und fragen würde, wer von euch glaubt, dass diese Geschichte tatsächlich so passiert ist, dann würden die allermeisten Hände hochgehen. Das glauben wir in der Christusgemeinde normalerweise so. Wenn ich die Frage ein bisschen abwandeln würde, wer von euch würde denn glauben, dass Gott auch heute noch Blinde heilt? Ich vermute, dann würden die Hände schon schwerer hochgehen. Ich würde mich melden, weil ich theologisch reflektieren kann, dass wir einen allmächtigen, lebendigen Gott haben, der auch heute noch handelt. Jesus macht auch heute noch Blinde sehend, in Afrika oder so. Weil die dritte Frage, da wird es jetzt noch haariger. Wer von euch würde denn glauben und erwarten, dass sowas auch bei uns passiert? Dass jemand krank in unseren Gottesdienst kommt oder in die Seelsorge, dass wir für ihn beten und auf einmal der Rollstuhl nicht mehr gebraucht wird, auf einmal der Blindenstock in die Ecke gestellt werden kann, dass die chronische Krankheit weg ist danach, nicht ein bisschen besser, weg. Ich will's ja glauben, aber da wird schon haarig, ne? Bei uns sowas? Ich habe euch ein Video mitgebracht, das ich euch jetzt gleich zeigen möchte. Ein bisschen Hintergrund. Das Video zeigt eine Taufe in Amerika eines Erwachsenen. Und die Taufe ist so typisch amerikanisch, ja, mit Musik hinterlegt. Und dann wird er runtergetaucht und hoch und dann wird gejubelt, so wie es dann halt in Amerika ist. Der Mann, der getauft wird, ist blind. Er hat bei einem Unfall 6 Jahre vor der Taufe sein Augenlicht verloren. Und was dann passiert, könnt ihr euch jetzt mal angucken. Ich weiß, in Lippen lesen kann nicht jemand und er redet auch Englisch. Man muss auch nicht alles verstehen, aber die Worte I can see, die könnte man entdecken. Kleiner Tipp. Video ab. Das Video macht mich fertig. Hab das vor ein paar Wochen gefunden und es nimmt mich immer noch mit. Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich das sehe. Es treibt mir die Tränen in die Augen. Boah, Jesus handelt auch heute noch. Wie cool. Und Hammer. Aber ist es echt? Oder verarscht uns da jemand? Ist das alles nur Fake? Das kann doch eigentlich nicht echt sein, oder? Und da rege ich mich so drüber auf, über mich selbst. Dieses Video trifft eine ganz tiefe Sehnsucht in mir. Ich will diese Wunder Gottes sehen. Ich lese in der Bibel, dass Jesus einen nach dem anderen geheilt hat. Wie viele Heilungen hast du erlebt? Warum erleben wir das nicht? Und dann passiert sowas und ich kann es nicht glauben. Und ich habe recherchiert und ich habe geguckt, ich habe Videos über dieses Video geguckt. Ich habe geguckt, was ich gefunden habe. Und es scheint tatsächlich so zu sein, als wäre dieses Video echt. Ich habe das Ganze mit einem Menschen aus der Gemeinde geteilt. Und von der Person habe ich eine Nachricht auf mein Handy bekommen, die ich euch vorlesen darf. Ich habe dieses Video jetzt x-mal angeschaut. Das kann eigentlich nur wahr sein. Die Mimik, dieses unfassbare Staunen im Gesicht. Warum fällt es mir trotzdem so schwer, das zu glauben? Ich würde so gerne jubeln, wenn ich sowas sehe und schaffe es nicht so richtig. Ist die Angst so groß, doch irgendwie belogen und betrogen zu werden? Ganz schön kleingläubig. Ich kann nur beten, Jesus, hilf, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und ich danke für diese Zeilen, denn sie treffen exakt mein Gefühl. Genauso geht es mir da auch. Und wir wollen das dieses Jahr nicht aussparen. Ich möchte mich mit euch zusammen, mich dem stellen dieses Jahr. Die Sachen, nach denen wir uns sehnen, die wir aber nicht erleben. Die Sachen, die wir glauben möchten, sie aber nicht glauben können. Die Sachen, ja, wo wir einen Mangel in unserem Leben erfahren, wo wir vielleicht die Bibel und unseren Gemeindealltag nicht zusammenbringen. Echt jetzt? Bei allen Zweifeln, bei allem Ringen um die Wahrheit wollen wir gucken, was da dahinter steckt. Wir wollen uns dieser Sehnsucht stellen, wie gehen wir mit Gottes Handeln um? Noch viel mehr, wie gehen wir mit Gottes Nichthandeln um? Wenn Leute nicht geheilt werden, wenn Gebete nicht erhört werden. Und ich möchte euch einfach nochmal so als kleinen Impuls noch einen Vers mitgeben. Und zwar aus Markus 9, die Verse 22 bis 24. Da kommt ein Mann mit einem kranken Kind zu Jesus und sagt dann, hab doch Mitleid mit uns, hilf uns, wenn du kannst. Wenn ich kann, fragte Jesus, alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Verzweifelt rief der Mann, ich vertraue dir ja, hilf mir doch, meinen Unglauben zu überwinden. Bei Luther kommt das noch schöner rüber. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Glaube und Unglaube kann ganz, ganz nah beieinander sein. Echt jetzt? Dem wollen wir uns stellen, nächstes Jahr. Bleibt noch eine Sache übrig. Ich habe mich bis jetzt die ganze Zeit auf das Echt konzentriert. Jetzt gucken wir mal auf das Jetzt. Und auch da habe ich einen ganz kurzen Text für dabei, aus Lukas 9. Da redet Jesus mit, das ist eine Zusammenstellung von drei Gesprächen. Jesus redet mit drei Männern. Ich lese euch aber nur das mittlere Gespräch, das zweite vor. Lukas 9, die Verse 59 und 60. Einer nach dem anderen, einen anderen forderte Jesus auf, komm, folge mir nach. Er erwiderte, ja Herr, aber vorher lass mich noch nach Hause gehen und meinen Vater bestatten. Da antwortete Jesus, überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber sollst dich auf den Weg machen und die Botschaft von Gottes Reich verkünden. Das ist, finde ich, ein knallharter Text, weil der junge Mann hier doch toll reagiert. Jesus sagt, komm, folge mir nach. Er sagt, jawohl, lass mich noch kurz eine Sache erledigen, meinen Vater beerdigen, da kann doch keiner was dagegen haben. Und dann diese knallharte Antwort von Jesus, lass die Toten ihre Toten beerdigen. Du folgst mir nach. Boah, eine echt krasse Herausforderung, eine krasse Antwort. Jetzt ist es allerdings so, dass dieser Text nicht ganz leicht auszulegen ist, vor allem, weil uns sämtlicher Kontext fehlt. Wir wissen nichts über die Umstände. Und es gibt drei Möglichkeiten, wie ich Jesus hier verstehen kann. Oder anders, in welchem Kontext das Ganze spielt. Die erste Möglichkeit ist, der Mann hat gerade seinen Vater verloren. Oder der Vater liegt im Sterben und sein Tod ist absehbar. Und dann sagt er, Jesus, ich folge dir nach, lass mich meinen Vater beerdigen. Und Jesus sagt, nein, es ist vollkommen egal, ob dein Vater gerade gestorben ist. Es ist egal, ob er bald stirbt. Es gibt nichts Wichtigeres, als mir jetzt nachzufolgen. Komm mit, folge mir nach. Schwierig an der Geschichte ist, beim jüdischen Mann ist die Familie enorm wichtig. Und wenn der Vater im Sterben liegt oder gerade gestorben ist, dann sitzt man nicht irgendwo am Straßenrand rum und redet mit einem wildfremden Rabbi, sondern man ist zu Hause bei seiner Familie. Also könnte sein, aber eher unwahrscheinlich. Die zweite Möglichkeit ist, dass es hier gar nicht um diese erste Beerdigung geht, sondern es geht um die zweite Beerdigung. Dafür muss man die Begräbniskultur der damaligen Zeit ein bisschen kennen. Damals bei Jesus hat man die Leute nicht wie wir in die Erde reingelegt, sondern es gab Grabhöhlen. Das kennen wir von Jesus. Aber so eine Grabhöhle war viel zu teuer, viel zu aufwendig, um die nur einmal zu verwenden. Darum hat man die Toten in diese Grabhöhle gelegt, hat ihn mit einem Stein verschlossen, kennt ihr vielleicht auch irgendwoher. Und nach ungefähr einem Jahr war von dem Verstorbenen waren nur noch die Knochen übrig. Dann kam die zweite Beerdigung. Dann hat man das Grab geöffnet, die Knochen zusammengekehrt, hat die in einen Knochenkasten gelegt und hat diesen Knochenkasten in eine Nische in der Wand gestellt. Da standen schon ganz viele von diesen Knochenkästen, nämlich die ganzen Vorfahren. Und so konnte man dasselbe Grab über mehrere Jahrzehnte, Jahrhunderte innerhalb einer Familie verwenden. Daher kommt auch im Alten Testament die Wendung, er legte sich zu seinen Vätern. Ja, man lag dann wirklich neben den Vorfahren. Im Kontext von unserer Geschichte, der Mann ist also tot, aber nicht gerade gestorben, sondern vielleicht vor einer Woche, vor einem Monat. Und der Mann sagt, lass mich bitte noch die Beerdigung zu Ende bringen. Gib mir den Aufschub von etwa einem Jahr, Jesus. Dann komme ich dir hinterher. Okay, und dann würde Jesus sagen, alles klar, das ist nicht so wichtig. Folg mir jetzt nach, warte nicht, schieb's nicht auf. Auch hier wäre die zweite Beerdigung zu verpassen, des Vater- und Mutter-Ehren, das gehörte dazu, die Eltern ordentlich zu beerdigen. Jesus sagt, meine Nachfolge ist wichtiger als deine familiäre Bindungen, komm und folge mir nach. Die dritte Möglichkeit, die wir haben, ist, der Vater ist gar nicht tot. Der ist auch nicht todkrank. Der ist quicklebendig. Und der junge Mann war der Erbe seines Vaters. Und was der sagt ist, Jesus, lass mich bitte mein Erbe antreten. Mir gehört doch hier alles, wenn er stirbt. Dann gehört mir das Haus, das Land, die Herden, alles meins. Mein Geld, meine wirtschaftliche Sicherheit. Lass mich die Nachfolge meines Vaters antreten. Dann, wenn ich meine Schäfchen im Trockenen habe, dann folge ich dir nach. Und wie lange das dauert, das wissen wir nicht. Hier wäre die Betonung nicht auf die familiären Bande, also Jesus nachfolgen ist wichtiger als familiäre Bande. Hier wäre die Betonung, Jesus nachfolgen ist wichtiger als meine wirtschaftliche Sicherheit. Und da das dritte Gespräch, was nach unserem kommt, was ich nicht vorgelesen habe, um Vater und Mutter geht, ist es wahrscheinlich, würde ich sagen, dass es hier um diese dritte Variante geht, um diese wirtschaftliche Sicherheit. Aber es ist egal, alle drei sind möglich, da gibt es kein richtig oder falsch. Was allen gemeinsam ist, Jesus sagt, folge mir jetzt nach, nicht in einer Woche. Jesus sagt, folge mir jetzt nach, nicht in einem Jahr und auch nicht in 5 Jahren. Wir haben oft das Gefühl, wir können so ein bisschen beides haben. Wir können die wirtschaftliche Sicherheit haben und die Jesus-Nachfolge. Wir können mit familiär alles schick machen und Jesus nachfolgen. Und oft ist das ja auch möglich. Aber dann kommt Jesus und sagt, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber mach dich auf den Weg. Ich füge mal ein, du mach dich jetzt auf den Weg. Und verkündige die Botschaft vom Reich Gottes. Was, wenn Jesus dich jetzt ruft? Zum ersten Mal, bist du ihm bisher noch nicht nachgefolgt? Oder zum wiederholten Male, weil er einen neuen Job für dich hat? Weil er mehr Hingabe von dir möchte? Weil er einen neuen Bereich deines Lebenshauses für sich einnehmen möchte? Jesus, ich komme gerne. Versprochen. Lass mich nur erst noch. Jesus sagt, nein, jetzt. Jetzt ist es dran, dass du diesen Schritt aus deiner Komfortzone rausgehst. Jetzt ist Nachfolge dran. Nachfolge ist nichts, was wir aufschieben können und sollten. Eine der bittersten Geschichten, die ich in meinem Leben als Pastor erlebt habe, war vor 12 Jahren in einem Glaubensgrundkurs. Habe ich mit einem jungen Mann, war ich im Gespräch und der sagte nach dem Kurs zu mir, boah Chris, weißt du, ich glaube, dass es diesen Jesus gibt. Ich habe kapiert, dass ich Sünder bin, dass ich umkehren muss. Ich habe verstanden, was ich dafür aufgeben muss und ich habe auch kapiert, was ich dafür bekomme. Aber ich will nicht. Ich will noch nicht. Es gibt da noch ein paar Sachen, die muss ich erst noch machen, die muss ich erst noch klären, die muss ich erst noch regeln. Ich habe gerade nicht die Kraft, mich darum zu kümmern. 12 Jahre ist dieses Gespräch her. Und soweit ich weiß, hat er sich nie mehr mit dieser Entscheidung auseinandergesetzt. Es gibt diesen Zeitpunkt, Offenbarung 3, Vers 20, da heißt es, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wenn Gott in deinem Leben anklopft, dann ist jetzt die Zeit, die Tür aufzumachen. Und nicht später mal, weil Gott klopft jetzt. Und ich wünsche mir das für uns im nächsten Jahr, dass wir dieses Jetzt im Jahresmotto nutzen und überlegen, was ist jetzt dran, was möchte Gott jetzt von mir und wie reagiere ich da angemessen drauf. Amen.